Tores Tea Time. Der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden.
Ich werde gesponsert von der VR Bank Westküste. Und ihr fragt euch, was Moderatore und die VR Bank Westküste verbindet? Die Region. Denn aus dem Norden kommt auch die VR Bank Westküste. Und was die Bank noch so besonders macht, sie lebt durch und durch das Genossenschaftsprinzip. Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele. Ach ja, und Tee mag die VR Bank Westküste natürlich auch. Und jetzt heißt es...
Auf eine Tasse Tee mit Björn Köhn. Ja, mein heutiger Teegast ist Nationalspieler und soll jetzt zur Weltmeisterschaft, nämlich im Paradart. Was das ist, erfahren wir jetzt bei einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland und wir lernen die Person Björn Köhn kennen, der auch schon bei den Paralympics war, nämlich als Rollstuhl-Basketballspieler und jetzt, wie gesagt, zur WM nach Schottland reist als Paradarter. Außerdem sprechen wir kurz über Barrierefreiheit in Husum und ich sag Moin und herzlich willkommen. Ja, bei Tores Tea Time, Björn, und vielen Dank, dass ich hier bei dir, bei euch im Rödemisser Vereinsheim sitzen darf.
Ja, danke. Schön, dass du da bist.
Jo, wir sehen ja schon im Hintergrund einige Dartscheiben hier hängen. Hier wird trainiert, hier wird gespielt. Und wenn man an RSV denkt, denke ich eigentlich immer direkt an Tennis, Fußball. Aber nee, hat auch eine große Dartsparte.
Genau, wir haben eine Dartsparte hier. Wir treffen uns zweimal die Woche, montags und mittwochs abends, zum gemeinsamen Training. Und zu verschiedenen Trainingssessions und haben dann noch ein, zwei Ligaspiele in der Woche. Also das wird hier so ausgetragen.
Wir sprechen gleich so ein bisschen über das Darten, was da so besonders dran ist, was besonders an dir ist. Drei Fragen habe ich mitgebracht, um dich kennenzulernen. Was ist dein Lieblingsessen?
Nudelauflauf.
Von Frauchen gemacht?
Von oder? Frauchen oder von Mutti, die kann eben besser.
Vorsicht, dünnes Eis.
Ja, genau.
Ich habe gelesen, Mutti kommt jetzt zurück nach Nordfriesland.
Genau, die war zwischendurch mal weg und zieht jetzt morgen um von Ratzeburg nach Husum wieder zurück.
Was man nicht alles bei Social Media mitbekommt.
Ja, genau.
Nächste Frage, bin gespannt, das wurde nämlich nicht zugeflüstert. Was verbindest du mit dem Film Dirty Dancing?
Wurde zugeflüstert?
Ja.
Dirty Dancing habe ich bestimmt schon 500 Mal gesehen.
Ja.
Aber leider nicht freiwillig mehr oder weniger, sondern weil mein Bruder sehr klein war früher, Norman. Und ich in meiner schweren Krankheit sozusagen zu Hause lag. Und er immer einfach schneller an der Fernbedienung war. Und wir, ja, er liebte den Film und irgendwann hasste ich den Film.
Und du warst mehr oder weniger bewegungsunfähig.
Bewegungsunfähig, genau.
Nichts gegen machen.
Genau.
Und wer wird dieses Jahr Deutscher Meister im Fußball?
Tja, da hätte ich, also ich bin natürlich BVB-Fan.
Deshalb spreche ich darauf an, ich bin
also,
überhaupt kein BVB-Fan.
Ich glaube, dass wir es nicht ganz schaffen werden. Also wird wahrscheinlich wieder Bayern oder auch Leipzig, schätze ich, weit vorne mit ein. Mal gucken, wie das verletzungsbedingt oder wenn noch ein, zwei Spieler weggehen sollten, wer am besten durchhält. Ne?
Du fährst jetzt zur Paradart WM nach Schottland. Einmal kurz den Begriff erklären. Paradart, was ist das?
Ja, Para ist ja genauso wie Paralympics, sind Menschen mit irgendeinem Handicap, ob im Rollstuhl oder eben andere körperliche Handicaps. Und ja, Paradarter sind Spieler, die Dart spielen mit irgendeiner besonderen Handicap. Es gibt sogar teilweise Spezies-Ausführungen. Das sogar blinde Darten, wobei blinde natürlich immer gefährlich ist, wenn man auch an der Scheibe steht. Die werden dann hinten, ich sag mal, ein bisschen geführt an der Schulter. Mensch, da ist jetzt ungefähr die Position, werf mal los. Aber grundsätzlich ist natürlich das Augenlicht, geschweige denn immer das Wichtige beim Darten, weil das in der Hand-Augen-Koordination erfolgt durch das Darten. Jo.
Wir steigen jetzt voll schon direkt ein, aber ich muss da mal kurz drauf eingehen. Spielst du denn auch eventuell mal gegen Blinde? Oder gibt es da im Para-Bereich, man sieht es ja auch bei den Paralympics, manchmal spielen da ja wirklich, ich sag mal, Leichtbehinderte gegen wirklich Schwerstbehinderte.
Na, es gibt nur die Klassifizierung praktisch stehend und sitzend.
Im Dart.
Da wird Unterschied gemacht, im Paradart.
Ja.
Also Sitzende spielen meistens gegeneinander und Stehende, wobei es auch bei kleineren Turnieren die Möglichkeit immer mal ist, dass sich das vermischt.
Ja.
Ein offenes Turnier ist, wo dann stehend und sitzend gegeneinander spielen muss. Aber ja, die beiden Klassifizierungen gibt es halt nur.
Okay.
Und Spezies, das ist so ein bisschen, das sind ja Blinde, geschweige denn auch Gehörlose, wobei Gehörlose durch Zeichensprache auch schon bei den Classics mitspielen. Das ist immer, wie das eingestuft worden ist. Genau.
Du spielst seit 3 Jahren offiziell Paradart, weil es gibt es erst offiziell seit 3 Jahren. Aber du bist ja schon seit zig Jahren am Darten. Wann fing das an und was hat dich damals dran fasziniert?
Es fing an so 97, 98, so zum Jahreswechsel, denke ich mal.
Da war ein Großteil meiner Hörer und Zuschauer noch gar nicht auf der Welt.
Jedenfalls, da war das, wie man Dart eigentlich kennenlernt, irgendwo mal in der Kniep gewesen, beim Bierchen und irgendwie auf diese Kästen gespielt, also auf den E-Dart-Automaten.
Ja.
Und irgendwann... Also
E-Dart-Automat heißt, man wirft drauf und er zählt automatisch runter.
Genau, der Automat zählt die Punkte selber runter. Jo. Oder es gibt auch verschiedene andere Spiele, die man da spielen kann.
Ja.
Und ja, dann ging es um ein Getränk spielen und dann kam so ein gewisser Ehrgeiz auf und irgendwann... hat man mal jemanden getroffen, der schon länger dartet und der einem so wie so ein kleiner Mentor an die Seite genommen hat und gesagt hat, Mensch, du hast ein bisschen Talent, du hast früher Basketball gespielt, weil Basketball und Dart auch ein bisschen Ähnlichkeit haben.
Oh, das
vom Bewegungsablauf. Weil wenn man dartet oder Basketball spielt, macht man auch so ein abknickendes Handgelenk.
Ja.
Und beim Darten ebenfalls. Also da wird auch die Hand geöffnet.
Ah ja.
Also hat ein bisschen, wenn man Basketball spielt, kommt es vielleicht ein bisschen leichter vor, wenn man auch dartet.
Ah ja.
Vom Bewegungsablauf.
Ja, klar. Zu der Zeit hast du noch Rollstuhl-Basketball gespielt.
Genau.
Und du sagtest, dass du sogar da bei den Paralympics 2000 warst mit der deutschen Nationalmannschaft.
Genau. Da waren wir in Sydney bei den Paralympics und sind Fünfter geworden, also 2 Plätze leider an einer Medaille vorbei. Das war mein so ein Erlebnis und dann habe ich, ich sag mal, von der Oberliga, Regionalliga, zweite und erste Bundesliga gespielt in verschiedenen Vereinen. Hauptsächlich beim TSV Nusse. Also wieder, was man der Name schon sagt, Nusse, das liegt bei Mölln, Herzog zu Lauenburg.
Okay.
Mal angefangen in der Oberliga und irgendwann nach oben gearbeitet. Ja. Und dann irgendwann ist der Bundestrainer auf mich aufmerksam geworden bei irgendwelchen Bundesligaspielen, erste und zweite Bundesliga. Und so kam der Kontakt dann irgendwann zustande.
Also mir gegenüber sitzt hier ein absoluter Profisportler.
Mehr oder weniger. Früher hatte ich ein paar Kilo weniger auf der Waage. Ne? Man wird ja mit dem Alter auch mal ein bisschen sässiger, so fülliger. Ist nicht mehr so einfach abzunehmen.
Nee. Ja, und dann warst du bei den Paralympics als Rollstuhl-Basketballspieler.
Genau, wobei ich auch nochmal einen anderen Part ausprobiert habe. Ich habe auch mal Rollstuhl-Tennis gespielt in Hamburg. Das aber nur ausprobiert. Da war dann irgendwie doch mehr Basketball im Sinn, weil Bundesliga und Nationalmannschaft hat dann doch 4-5 Mal die Woche Training und intensives Training auf mich genommen. Da war dann auch kein Platz für eine zweite Sportart damals, also außer den Dart, was dann aber gerade anfing. Ja.
Dann, bevor wir jetzt aufs Dart mal zu sprechen kommen, wie bist du denn überhaupt in den Rollstuhl gekommen? Du bist ja nicht geboren
und
saßt direkt im Rollstuhl. Was ist dir widerfahren, dass du, ich sag mal, berechtigt bist, Parasport auszuüben?
Ja, also ich hatte mit 19 Diagnose Knochenkrebs und auch einen Unfall zwischendurch und dadurch fast 4 Jahre im Krankenhaus. Hab also nur ein Bein, also links trage ich eine Beinprothese. Und der Rücken ist auch nicht mehr der beste.
Was heißt 4 Jahre im Krankenhaus? Immer wieder?
Nee, durchgehend. Ich war erst im Bobecker Krankenhaus und dann nochmal 2,5 Jahre in Eppendorf in der Uniklinik durch die Krebsgeschichte. Das war in den 90ern. Und in den 90ern war das noch sehr experimentell mit den Amerikanern zusammen in der Forschung. Und da hat man dann irgendwelche Studien mit teilgenommen. Und darum war das doch sehr stationär doch aufgefangen, sag ich mal.
Tommy.
Das war, das muss ich mal kurz überlegen, 95, 96, 97. Und wie gesagt, wo ich dann rausgekommen bin, dann irgendwann die Liebe zum Basketball und zum Darten wiedererlebt sozusagen, genau.
Ich meine, das ist ja nochmal mehr hervorzuheben. Du lagst 4 Jahre im Krankenhaus, konntest so gut wie nichts machen und bist 4 Jahre später bei Olympia.
Genau. Hat nicht so lange gedauert.
Was hat dich dazu motiviert?
Ich hatte Basketball als Gesunder, also wir sagen dann immer Normalos.
Ihr sagt das? Okay, ja, ihr dürft das sagen.
Genau.
Wenn ich sage, als da muss ich ganz vorsichtig sein.
Genau.
Ja.
Ich habe in der Jugend schon viel gespielt. Ja. Ich habe auch Hamburger Auswahl Basketball schon gespielt. Also die Materie Basketball war schon drin. Ja. Ich musste also jetzt in den 4 Jahren nur noch üben, wie man mit dem Rollstuhl umgeht. Also das hat nicht nur was mit Ankippen am Bordstein zu tun, sondern auch, das sind so Highspeed-Rollstühle, wo man mal ganz kurzfristig mal 30 Stundenkilometer in der Sporthalle aufnimmt, wenn man das anzieht und auch wieder bremst. Also da ist sehr viel Hornhaut auf den Finger geblieben.
Ja, glaube ich.
Und dann ist man von Jahr zu Jahr auch aufgestiegen und irgendwann war das dann interessant auch für die Nationalmannschaft.
Ich finde das erstaunlich, dass du 4 Jahre lang nichts tun konntest.
Wobei, ich habe das im Krankenhaus schon angefangen, muss ich dazu sagen. Also ich war im Boberger Unfallkrankenhaus, im BG-Krankenhaus.
Ja.
Und da gibt es ein Querschnittszentrum und da gibt es Physiotherapeuten, die einem Basketball oder Rollstuhltennis als Therapie auch anbieten. Und da habe ich schon mal reingeschnuppert. Ich sage, Mensch, Basketball habe ich vorher schon gespielt. Ich setze mich mal so in einen Basketballstuhl und habe das in der Halle, obwohl ich da stationär noch war, habe ich zwischendurch schon mal so ein bisschen Aufbautraining, Muskulatur aufbauen musste man ja wieder. Und da habe ich dann Rollstuhlbasketball schon gespielt. Bis ich daher irgendwann einen Verein gesucht habe, weil ich gedacht habe, pass auf, der muss auch irgendwo im Verein mal, Vereinsleben. Mhm. Auch mit der Mannschaft, das ist ja ein Teamsport auch wieder, Basketball. Und da habe ich mir einen Verein gesucht, der erstmal nur Oberliga gespielt hat. Das ist auch relativ unten. Es gibt, glaube ich, Bezirksliga noch und das ist die zweitniedrigste Stufe beim Rollstuhlbasketball.
Also nicht so wie beim Fußball.
Also nicht gleich bei den Profis anfangen, sondern genau.
Ja.
Das ist langsam hocharbeiten, ne?
Ja.
Ja, und dann das auch relativ schnell war das alles so, ja. Meine Umschulung gerade damals noch angefangen, 2000 als Mediengestalter auch noch, wo ich dann vom Dozenten noch ein bisschen zusätzliche Ferien brauchte, um nach Sydney zu reisen. Weil gerade das Olympia. Studium und Umschulung da angefangen ist, also das war ganz witzig.
Wann kam Dart denn so richtig in dein Leben?
Ja, das war so.
Also 97,
also 97 98, wo ich das immer so parallel gemacht habe.
Ja,
aber irgendwann als Ausgleich zum Basketballspielen. Ausgleich oder eben halt als Hobby sozusagen verfolgt habe. Bis ich nachher auch so nach 2000 angefangen habe. Da bin ich dann zur Hamburger Meisterschaft gefahren, bin schon mal Schleswig-Holstein Meister geworden, wo das dann auch intensiver wurde alles. Und auch die Trainingseinheiten vom Basketball irgendwann weg und dann nur noch gedartet.
Da muss man ja dazu sagen, damals, Anfang 2000er Jahre, gab es noch kein Paradart. Heißt, du hast als Gehandicapter...
Genau, ganz normal im Stehen
gespielt. Ich darf es jetzt sagen, bei den Normalen mitgespielt.
Genau.
Das und hast trotzdem, sag ich mal, gewonnen.
Genau, also am Anfang kriegt man natürlich immer auf die Mütze, wie man so schön sagt. Weil ich habe im Hamburger Kreis, also im Hamburger Umland gespielt, gegen die besten 50 Deutschlands, sage ich mal. Und da habe ich, sag mal, fast ein Jahr lang nur auf die Mütze gekriegt. Aber das war für mich immer so ein Ansporn. Das ist wie sportlicher Erfolg suchen. Mal ein Leck gewinnen, mal ein Spiel gegen den gewinnen.
Ja.
Und dann waren das immer wieder Erfolge, die ich gemacht habe und immer wieder am Ball geblieben bin beim Training. Ich habe zwischendurch auch mal erste Bundesliga Dart gespielt, bei den Normalos, bei den Gesunden.
Ja.
Auch mal Bundesliga gespielt. Jetzt aktuell spiele ich Schleswig-Holstein-Liga und Oberliga, ja.
Inwiefern hat dich das denn eingeschränkt, deine Beinprothese beim Darts im Stehen? Schränkt es überhaupt ein?
Am Anfang nicht. Jetzt habe ich seit 25 Jahren oder 24 Jahren jetzt irgendwie die Prothese. Und darum ist mir vor 3 Jahren irgendwann eingefallen, also unabhängig davon, dass es Paradaten gibt, eingefallen, Mensch, man muss irgendwie eine Lösung finden. Etwa höre ich mit Daten ganz auf. Oder eine Lösung finden, irgendwas mit dem Rollstuhl zu verbinden. Ja. Und da habe ich dann bei YouTube Palle kennengelernt. Das ist ein Mensch aus Dänemark, der kommt aus Vejle. Und sein Sohn ist auch Rollstuhlfahrer. Und die haben Paradart gerade in Dänemark populär gemacht. Dann habe ich irgendwie dann die Telefonnummer von Palle rausgekriegt. Irgendwo bei Facebook, wie auch immer. Irgendwo haben wir dann mal geschrieben und Telefonnummern ausgetauscht. Bin nächsten Tag hingefahren und habe gesagt, was, ich komme mit Rollstuhl, ich will mal gegen seinen Sohn gespielt, Pierre heißt er. Und das sah schon sehr erfolgreich aus, so dass er mich gleich am Folgesamstag, das war auf dem Mittwoch, und am Samstag ging gleich das erste Paradart-Turnier in Dänemark los. Ist doch alles klar, dann komme ich am Samstag halt gleich wieder.
Ja.
Und das habe ich als Training genommen und bin im ersten Turnier gleich Vierter geworden.
Cool.
Ohne zu wissen, also mein Dänisch ist auch nicht so gut. Also mit Händen, Füßen, Englisch, platt, irgendwie sich verständlich gemacht mit Dänisch.
Also ein Mix aus Plattdeutsch und Englisch ist ja fast Dänisch.
Genau.
Ja.
Und ja, wie gesagt, erstes Turnier gleich Vierter geworden, ja. Und danach jedes Turnier in Dänemark gewonnen. Das war so eine Eingewöhnungsphase, wo ich gedacht habe, Mensch, man muss die Höhe erstmal raufkriegen. Ist ein
die
anderes Dartscheibe Feeling.
Hängt etwas tiefer im genau. Paradart als
Also Paradart-Rollstuhl ist anstatt 1,73, 1,37 Mitte Bull.
Okay. Also Bull ist das in der Mitte,
genau.
Der kleine rote
Rote
Fleck.
Fleck, genau.
Der ja für die Laien unter uns nicht das beste Feld ist.
Nein.
Das beste Feld ist ja die dreifache 20, etwas weiter oben.
Genau.
Da stelle ich mir vor, gar nicht so leicht, aus dem Rollstuhl, die Triple 20 ist weit oben, die muss man ja von unten fast hochwerfen, oder?
Genau, man muss also einen Tick hochwerfen. Also ich bin bei 1,97 auch im Rollstuhl schon ziemlich groß, aber auch ich muss noch einen kleinen Tick hochwerfen.
Okay.
Aber ich spiele sie trotzdem gerne. 20 und 19 sind meine beiden Lieblingszahlen eigentlich, wo ich mit score, also um die Punkte runter zu scoren, sehr erfolgreich drauf treffe eigentlich, relativ.
Was war mit deinem bislang höchster Average, also heißt der Durchschnitt aller Würfe, die du so in einem Spiel hast für die
als Erklärung? Ja, also in einem Spiel, also es kommt schon mal vor, dass man mal 110, 120er Average spielt.
Also,
zurzeit, ich sag mal über langfristig im Moment, ich bin jetzt gerade in der Trainingphase, weil wie gesagt, es sind noch 12 Tage bis zur WM, spiele ich zwischen 3 und 5 Stunden am Tag. Und da liege ich so, wenn man so Mittelmaß macht, irgendwas bei 84, 85 im Moment.
Man muss da halt bedenken, ne? Man, wenn eine Dartscheibe kennt, oben ist die 20, neben ist die 5 und die 1. Heißt, wenn du eine 1 wirfst, ist dein Average halt schon mal ordentlich nach unten gekracht.
Nach unten gegangen oder was auch viele immer denken, man scored, scored, scored. Also ganz viele Punkte, immer runter, ganz schnell unten. Man ist vierte, fünfte, sechste Runde auf dem Doppel.
Ach ja.
Und der Image, man trifft das Doppel nicht gleich. Also man braucht dann nochmal 3 oder 6 oder 9 Darts mehr. Geht natürlich auch der Image weiter runter.
Stimmt.
Als No-Score sozusagen.
Stimmt.
Wenn man es nicht trifft.
Wer das jetzt alles nicht verstanden hat, macht gar nichts. Wir wollen ein bisschen über die Faszination Dart überhaupt sprechen. Das ist ja gerade in den letzten, im letzten Jahrzehnt, kann man ja fast sagen.
Ja, ist im Moment der schnellste,
immer noch schnellst
wachsende Trendsportart Deutschlands zurzeit.
Also ich habe das auch, keine Ahnung, vor 8, 9, 10 Jahren, DSF wurde es mal irgendwie ganz groß.
Genau,
Eurosport,
DSF.
Gerade um die Weihnachtszeit, ne, im Alley Pally. Die Dart-Weltmeisterschaften, sind es die Weltmeisterschaften
ja,
Dart oder die Dart-Liga, die Championships, Halle brechen voll. 5.000, 10.000 Menschen, keine Ahnung, die da die Stimmung, Party des Lebens feiern.
Genau.
Oben die Topstars, die ihre Pfeile auf die Dartscheibe werfen. Und als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich, boah, wie langweilig. Aber überhaupt nicht. Wenn man sich das ein bisschen anguckt, man fiebert halt richtig mit.
Das ist wie so ein kleiner Krimi zwischendurch, ne?
Hammer. Kannst du trotzdem noch mal so erklären, was das Geile am Darten ist? Für dich und generell?
Das ist dieser Ehrgeiz, ne? Und dieser Krimi, den man hat. Wenn man so ein Feeling hat oder das Auge gerade, so, das sind auch so tagesformbedingte Sachen. Und gegen jemanden zu spielen, der vielleicht kein Handicap hat oder der vielleicht ich im Rollstuhl eher im Stehen spielt und ich ihm trotzdem schlage, weil meine sitzende Position doch schwerer zu spielen ist, finde ich. Ja, also das ist immer der Ehrgeiz, gegen stärkere Leute auch zu spielen. Also was man auch immer sagt, stärkere Spieler ziehen einen auch.
Ja.
Weil man sich einfach, wenn ein stärkerer Spieler, da konzentriert man sich mehr.
Ist so.
Also als wenn man einfach nur irgendwie für sich spielt, zu Hause irgendwas spielt, einfach ein bisschen rumdaddeln.
Kennt, glaube ich, jeder, der einen Sport spielt, wenn man gegen einen Besseren spielt, man ist selbst besser.
Genau.
Mhm. Wie hat es der Dartsport von der Kneipe auf die ins Vereinsleben geschafft oder ins Fernsehen geschafft? Das war ja doch in den letzten Jahren eine große Entwicklung vom Dart. Normalerweise in den Kneipen, in den Hinterräumen, wurde ein bisschen gedaddelt, gesoffen und das war's. Jetzt ist das ein riesiger Sport.
Genau.
Also wo viel Kommerz auch hintersteckt mittlerweile.
Genau, mittlerweile schon.
Phil Taylor ist, glaube ich, vielfacher Millionär.
Der ist mehrfacher Millionär, ja. Also ich sag mal, vieles geht aus, glaube ich, auch vom Fernsehen. Also früher, wenn man in der Kneipe war und wirklich, was du gesagt hast, hier mal auch ein Bier trinkt oder auch mal sich da auch egal, was für ein 2 Promille da irgendwie auf der Scheibe rumspielt.
Ja.
Darum hat sich die PDC, und die PDC selber ist ja eine Firma eigentlich.
Das ist
eine Vermarktungsfirma
okay.
für Dart. Mhm. Die haben sich bei der BDO, dem Weltverband oder Dartverband, ja, britischen Dartverband, irgendwann die Profis mal rausgesucht, alle mal angeschnackt, pass auf, ihr habt auf der Bühne, habt ihr euer Bier stehen, ihr habt auf der Bühne eine Zigarette brennen, damit das interessanter für Sponsoren wird, ob das von der Kleidung her, pass auf, lass mal das Bier von der Bühne, lass mal die Zigarette von der Bühne, bilden wir jetzt eine Vermarktungsfirma, und so hat sich die PDC mal irgendwann gegründet.
Okay.
Und die, was du schon gesagt hast, zwischen 6. Dezember und 3. Januar wird die PDC WM ausgetragen, das ist die Profi-WM.
Ja.
Das sind alles Profispieler, die Verträge kriegen mit der PDC, Vermarktungsvideos machen müssen oder auch Werbung geschaltet wird. Und das kam alles so, kam ins Rollen, wo wir Deutschen auch gesagt haben, Mensch, wir müssen aus der Kneipe auch raus. Es hat auch was mit Jugendlichen zu tun, also sprich, weil in der Kneipe ist U18, sage ich mal, oder in Raucherkneipen kriegt man keine Jugendliche rein.
Ja.
Und da hat man irgendwann diesen Schritt gewagt, pass auf, wir gleichen uns an, wir werden uns ordentlich kleiden. Es gibt also eine Sport- und Wettkampfordnung in Schleswig-Holstein oder auch deutschlandweit bei Turnieren oder Punktspielen, schwarze Hose, schwarze Schuh und ein Trikot mit Kragen ist Pflicht.
Und gibt es eine Haarrichtlinie, wie die Haare sein müssen? Weil,
nee, das gibt es nicht.
Deine Haare stecken hervor.
Zwischendurch kann man auch mal ein bisschen Haare, ein bisschen Farbe geben.
Und einige Profis haben ja auch außergewöhnliche Haare.
Genau, Peter White zum Beispiel. White,
ne, der Iro.
Der amtierende Weltmeister der PDC gerade auch geworden ist.
Ah ja, siehst du?
Siehst du.
Und viele tragen natürlich auch eine Fleischmütze.
Genau, also zum Beispiel.
Also Van Gerven ist kein Weltmeister mehr?
Nee, also der... Der war ja mehrfacher Weltmeister.
Ja, ja.
Aber der hat jetzt, ich sag mal, seit eineinhalb Jahren so ein kleines Formtief, was man so beobachtet im Fernsehen. Also mal spielt er exzellent wie früher, sage ich mal, sehr dominant.
Wie kriegt man überhaupt ein Formtief im Dart? Wie kann das sein, wenn man jahrelang wirklich Nummer eins ist und dann nicht mehr? Man kann,
er hat verlernt immer, nicht. Seine eigenen Rekorde wieder geschlagen, sozusagen. Also Van Gerven ist ein Beispiel. Aber auch Phil Taylor hat das früher so gemacht. Auch Phil Taylor hatte früher Formtiefs, aber bei aktiv eben bei MBG kann man das gerade sehen, dass er eben halt mit seinen Schwankungen sehr ausschlägt. Das kann verschiedene Ursachen haben. Es hat sein Dart-Hersteller hat sich ja gewechselt. Also er ist ja jetzt zu Winmau gewechselt.
Also der die Pfeile herstellt.
Genau, die vermarkten ja alle ihre eigenen Darts.
Ach so,
okay. Also ob das von Target, von Unicorn, das sind die Dart-Hersteller aus England zum Beispiel.
Was hast du da für einen?
Das ist mein eigen entworfener Dart.
Ja?
Ja, den gibt es nur einmal. Der ist 22,5 Gramm schwer und den habe ich durch, wir haben mit meinem Sponsor zusammen, haben wir den mal auch Windkanal getestet. Und ausgewogen, wo das Gewicht ist, also viel dran rumgebastelt. Also normalerweise müsste man 3.000 Euro für den Dart verlangen.
Für das, was da...
Für die ganze Forschung und so, auch gleichzeitig und die Zeit, was wir da investiert haben.
Okay.
Und irgendwann habe ich mir den drehen lassen und den spiele ich jetzt seit einem halben Jahr jetzt oder Vierteljahr jetzt wieder. Ich hatte zwischendurch schon mal so welche. Aber den habe ich dann auf ein Turnier mal verlegt und dass wir jetzt nochmal nachgebessert haben. Und das ist mein eigen kreierter Dart.
Ich habe gelesen, Daten hängt zu 80% fast mit dem Kopf zusammen.
Genau.
Man kann es, man weiß es, man kann es. Aber irgendwann denkt man vielleicht, ich kann es irgendwie doch nicht mehr. Das kenne ich. Ich habe gerade mit dem Golfen angefangen.
Okay.
Hatte gestern Abend meine Platzreifeprüfung, heißt es, so eine Führerscheinprüfung. Wenn man das besteht, darf man auf dem Platz spielen. Ich habe sie mit Biegen und Brechen geschafft. Und ich weiß, ich kann es, aber wenn du einen Schlag verhaust, dann ist das so eine Psychosache, weil man denkt, man kann gar nichts mehr. Und das ist beim Dart, kann ich mir vorstellen, ähnlich. Wenn du dreimal die Triple 20 knapp verpasst oder was auch immer, wie kann man denn mental so stark sein? Wie trainiert man das? Du bist ja nämlich auch Dart-Trainer.
Genau, ich bin seit 2,5 Monaten jetzt auch Dart-Trainer.
Wie bringst du das den Schülern bei, sag ich mal, mental fit zu sein? Oder wie machst du das bei dir?
Das fängt ja, ich sag mal, bei den Schülern, ich sag mal, von den Anfängern ganz anders an. Man lernt erstmal, wie man steht. Ich sag mal, dann gibt's eine Holzkiste oder einen alten Schuhkarton, der eine Öffnung hat. Ja. Und die ersten Trainingseinheiten, wenn hier Anfänger reinkommen zum Beispiel, wir schmeißen dann erstmal nur Holztübel in diese Schachtel. um erstmal Bewegungsabläufe, Stand und so welche Sachen erstmal positiv zu wirken.
Ja.
Weil ich sag mal, jeder Bewegungsablauf, den man macht, ob das jetzt im Dart ist, im Basketball ist oder auch im Golf, braucht eine gewisse Wiederholung, bis der Kopf das abspeichert.
Und nicht nur 10-mal, auch nicht 100-mal.
Nee, also bei Dart sagt man ungefähr 1000 Würfe, dann ist der Wurf drin.
Jo, so ist, heißt es bei uns auch.
Also der Bewegungsablauf, wie halte ich das Handgelenk, wie halte ich das mit dem Arm weiter hoch, weiter runter, spiele ich ein paar Spielen so ein bisschen Kim McCorn, wie beim Schießen. Also es gibt, also jeder Darter hat einen anderen Wurfstil.
Ja.
Da wir geben immer nur so Richtlinien, pass auf, so und so musst du das ungefähr machen.
Mhm.
Aber jeder hat eine andere Handhabung, wie er auch den Kugelschreiber hält. Und so hält er auch den Dart. Ähnlich.
Wenn ich mir das bei mir angucke, bei meinen Jungs so, jeder hält ihn anders.
Genau, jeder hält ihn anders.
Wie hältst,
wenn man
ihn
so,
wie hältst du ihn?
Wenn man ihn so jetzt hält und ich pack den praktisch nach oben und so werfe ich auch.
Also zwischen Daumen und Zeigefinger.
Genau, der Daumen ist ungefähr mittig des Bevels. Also das Bevel ist das Metallstück in der Mitte, das das Grundgewicht ist.
Ja.
Spitze und Schaft und Flight sind die vier Bestandsteile. Und den mittig und den anderen mit der Spitze so als Richtlinie, damit er den keinen Flattern kriegt und keine Drehung kriegt. Ja.
Ich glaube, ich werfe so. Und ich kann es überhaupt nicht.
Aber so hältst du auch ähnlich wahrscheinlich auch den Kugelschreiber.
Genauso.
Genau. Aber irgendwann legt man den mittleren irgendwo in oben rauf. Genau, so oder noch ein bisschen zu weiter zusammen.
Also das sind schon mal leichte Tricks, schnelle Tricks für das nächste Kneipen darten. Aber man muss ja nicht in der Kneipe darten und man muss auch nicht im Keller zu Hause darten, denn es gibt mehr und mehr Vereine, Dartvereine.
Genau, wir haben also jetzt in den letzten 2 Jahren viele Vereine in Nordfriesland, die sich gegründet haben. Echter Zuwachs, also ich sag mal, fast jedes Dorf, jede Stadt hat jetzt mittlerweile einen Dartverein. Wir selber in Rödemes sind auch, wenn ihr mal Lust habt, montags, mittwochs ab 19:30 sind wir hier, 19:30.
Kann man einfach kommen?
Kann man einfach kommen. Also jeder, der uns hört, sage ich mal mehr oder weniger, der zu Hause im Keller spielt, im Wohnzimmer spielt, vielleicht einfach mal, um reinzuschnuppern, wie ist das so ein bisschen im Vereinsleben, vielleicht einfach mal 1, 2, 3 Mal Training mitnehmen, ob das vielleicht was für einen ist, um vielleicht die nächste Stufe auch im Dart zu erreichen.
Ich meine auch gerade nach Corona, wo wir alle so lange zu Hause waren. Ich meine, viele haben sich, kann ich mir gut vorstellen, eine Dartscheibe zu Hause hingehängt, weil die Langeweile so groß war.
Genau.
Und jetzt nächsten Schritt einleiten, mal in den Verein gehen.
Genau, im Verein gehen, vielleicht mal Vereinsleben leben. Das kann man hier ganz gut in Rödemes. Also wir sind ja hier eine große Familie, Rödemes.
Wie viele Dartspieler sind hier?
Aktuell sind wir 12. Wir sind 2, 3 gewechselt. Also sprich, ein Jugendspieler ist mal weggegangen. Da war jetzt im Vordergrund Handball mehr, dass er gesagt hat, ich habe keine Zeit mehr für Dart, ich will mehr Handball spielen, weil der jetzt auch eine gewisse Landesliga oder so jetzt, da ist dann irgendwann bei Jugendlichen dann irgendwie der Fokus anders auch wieder.
Noch, wer weiß.
Noch, da kommt er irgendwann wieder, also wir haben noch Kontakte zusammen, aber
Was man, finde ich, auch nochmal hervorheben muss, wenn du darüber sprichst, dass man ja nach Röms einfach kommen kann zum Darten.
Genau.
Du bist ja gehandicapt, aber hier spielen ja alle.
Genau, hier spielen, es kann, ich sag mal, von 6 bis 80 kann jeder kommen.
Ob
Männlein, Weiblein, ob man irgendwie gehandicapt ist in irgendeiner Form. Also ich habe hier auch zwischendurch mal verschiedene Gastspiele aus der Behindertenwerkstatt, aus der Husumer Behindertenwerkstatt.
Ja.
Da habe ich mal ein Probetraining gemacht. Da habe ich einfach mal 2, 3 Ständer mitgenommen, ein paar Boards mitgenommen und habe so einen attraktiven Tag mal gestaltet mit den jungen Mädels und habe denen einfach mal Dart gezeigt.
Ja.
Und da kommt auch ab und zu mal ein oder andere, der hier mal reinstolpert und mal wieder ein bisschen mitspielt. Also sind keine Vereinsmitglieder, sondern die spielen einfach mit.
Ja.
Ne? Genau.
Ich meine, das ist ja das Schöne an einem Sport, ne? Wenn man ein bisschen Competition hat, ein bisschen Abwechslung
Dart, und Spaß. Ich sag mal, die Dart-Community, also wenn man sich entscheidet für Dart oder wenn man von seinem Wohnzimmer mal ins Vereinswesen geht, also verschiedene Dörfer haben ja Dart-Mannschaften, dieser Zusammenhalt bei Dart ist auch, also die Menschen, die auch Dart spielen, es ist vollkommen egal, wer da reinkommt. Okay. Durch die Tür kommt, der kriegt sofort Darts in der Hand, der kriegt sofort eine Cola angeboten, der kriegt sofort
Tee.
Oder auch einen Tee. Ne?
Was hast du dir ausgesucht? Apfelzimtfrüchtchen.
Apfelzimtfrüchtchen trinken wir heute. Ja, lecker.
Ja, Parallel laufen ja auch gerade die Paralympics.
Genau.
Sind die wichtig für Paradarts auch oder generell? Wie wichtig sind die Paralympics für gehandicapte Sportler? Weil ich habe immer das Gefühl, nur während der Paralympics rückt diese Sportart in den Fokus. Das ist so, oder?
Ja, also ich sag mal, ich habe ja seit Jahren Handicap.
Ja.
Und ich kenne das auch aus dem Rollstuhlbasketball. Ein Rollstuhlfahrer, der im Training ist oder geschweige der schon jahrelang einen Rollstuhl hat, der will auch nicht geholfen werden. Also es gibt solche Leute natürlich. Ich sag mal ältere Semester, die an einen Rollstuhl gerade angebunden werden oder die durch eine Krankheit jetzt in einen Rollstuhl landen bei älterem Semester. Da muss man vielleicht ein bisschen mehr helfen, aber bei einem Rollstuhl, der einen Aktivrollstuhl hat, der kommt einen Kantstein hoch.
Ja.
Im Gegenteil, der will auch nicht geholfen werden, außer er verlangt nach Hilfe.
Ja.
Sonst will also auch, darum auch die Paralympics, ich weiß das ja auch selber, weil ich 2000 da war,
ja,
ist es einfach nur, man will die Stärke, also man hat zwar natürlich, jeder hat ein Handicap bei den Paralympics,
ja,
aber dieses Handicap ist, ich sag mal, nach hinten geschoben, in die andere Schublade. Man hat ein anderes Talent oder andere Sinne haben sich verstärkt und die will man nach draußen tragen.
Mhm.
Ne? Meine Akzeptanz ist dann auch ein großes Thema, immer Akzeptanz.
Ja.
Aber gleichzeitig auch den Sport auszuüben. Ich sag mal, der Rekordhalter bei den Paralympics, der hat 2 Prothesen und ist genauso schnell wie ein Gesunder auf 100 Meter.
Na? Ja?
Ja, ich glaube, da ist nicht, ich glaube, ein paar Hundertstel Unterschied zwischen den beiden Rekorden.
Ich gucke mir auf ZDF immer gern diese, es gibt auf YouTube so Tageshighlights
mit 8 genau.
Minuten zusammengefasst. Und das habe ich bei Olympia aber auch nur geguckt. Ist schon gewaltig, was da alles geht. Guckst du lieber Paralympics oder Olympics?
Ich gucke beides.
Ja.
Ja, ich gucke beide Sportarten.
Ja.
Und bei den Paralympics gucke ich noch ein bisschen spezieller drauf, weil es gibt noch ein paar Sportler, wo ich noch aktiv war.
Mhm. Die du kennst.
Die ich noch selber persönlich kenne, im Schwimmbereich oder auch im Basketball, die früher Spieler waren, die sind jetzt die Bundestrainer oder so. Ja. Also da gucke ich dann nochmal mit einem anderen Auge drauf.
Abschließend zum Thema Para. Ab wann darf man denn in einer Paradisziplin mitmachen? Ab welchem Behinderungsgrad? Kannst du das sagen? Also ab wann? Weil oftmals ist es ja wirklich so, ich hatte das Beispiel schon eben genannt im Vorgespräch, der eine Tischtennisspieler hat keine Arme, er macht es mit dem Mund. Er spielt gegen einen, der keine linke Hand hat. Das ist dem recht egal, weil er eh nur die rechte benutzt beim Tischtennis.
Genau.
Wie wird da unterschieden? Kannst du das erklären?
Das heißt unterschieden. Also in Deutschland ist es so, um anerkannter Paradarter zu werden, um auch internationale Turniere zu spielen, ja, und man wird dann klassifiziert.
Ja.
Man muss mindestens einen Schwerbehindertenausweis haben, der mindestens 50% Behinderung hat.
Mhm.
Noch nicht mal Buchstaben, sondern nur 50% Behinderung.
Okay.
Und dann muss man noch von einem Sportarzt oder Olympiastützpunkt mal gehen und zu einem Sportmediziner, der dann seine Behinderung klassifiziert. Ob sitzender Dartspieler oder stehender Dartspieler wird. Ja. Und ja, das sind die Grundvoraussetzungen.
Du fährst jetzt Mitte September nach Schottland zur Paradart-WM.
Mhm.
Wie hoch errechnest du dir Chancen oder euch, dem deutschen Team, aus?
Also das ist die zweite Weltmeisterschaft, die es überhaupt gibt. Also vor 3 Jahren war es die allererste, da habe ich schon teilgenommen.
Mhm.
Da bin ich Fünfter geworden im Einzel als bester Deutscher. Und wir als Mannschaft sind Fünfter geworden.
Ja.
Das Ziel wollen wir auf jeden Fall. Natürlich will man besser abschneiden.
Welche Nation ist Favorit?
Ja, die auch immer auch im Darten Favorit ist.
Wie kommt das? Das auch.
Also die Engländer und Holländer.
Wie kommt gerade Holland, so ein kleines Land? Woran liegt das?
Ja, da ist das. Ist Dartspielen gehört da als feste Sportart. Also ist integriert schon im Schulsport. Heißt also, die können in der Schule, in der Grundschule schon aussuchen, ob die Lust haben zu darten. Und da gibt es auch schon viele Kiddies, ich sag mal, die so 12, 13, 14 sind. Wenn man die gegen irgendwelche Profi-Darter spielen lässt, ist es nicht eindeutig, wer davon das Spiel gewinnt. Also das ist darum, England, Holland, Belgien, das sind immer so die Stammmannschaften der Welt, wo das einfach aus Kindesaltern schon gefördert wird, von Schule angefangen bis Sport-AGs, wo wir auch als Deutsche hier noch in den Kinderschuhen sind. Also ich habe jetzt selber vor, also wir sind ja im Rödemisser Sportverein, gegenüber liegt die Even-Axen-Schule. Mhm. Ich habe mal vor 1,5 Jahren schon mal Kontakt aufgenommen mit dem Schulverband, um das hier auch als Sport-AG anzubieten, ja. Weil wir haben den kurzen Weg, die brauchen nur einmal an dem Sportplatz, also an der Grünfläche hier vorbeilaufen, sind sie hier im Vereinsheim. Und dann, wenn ich das mit meinem Arbeitgeber, also ich bin Busfahrer hier bei Autokraft, vereinlassen kann, dass ich vor mir das vielleicht mal 2-3 Stunden irgendwie freischaufeln kann, ja. Dass ich mit den Kiddies hier ein bisschen daten.
Dann gutes Stichwort, Busfahrer mit Beinprothese, fährst Automatik, also schiet egal.
Genau, ich habe einen Automatikbus, das rechte Bein ist gesund, also das gesunde Bein, links hat sowieso nichts zu tun und da habe ich meine Prothese.
Ja. Genau. Wie kommst du sonst in Husum klar als Gehbehinderter?
Ja, Gehbehinderter und ich bin ja ab und zu auch als Rollstuhlfahrer unterwegs. Also
Tagesform abhängig?
Nee, Tagesform nicht. Wenn ich sag mal, jetzt vor kurzem hatte ich eine Druckstelle, sage ich mal. Ich habe eine neue Prothese bekommen.
Okay.
Die war ein bisschen zu eng und dann habe ich das, um das Bein mal wieder zu heilen. Oder wenn ich Probleme habe mit meiner Prothese, fahre ich auch gerne Rollstuhl. Also wie gesagt.
Okay. Ich meine, du hast.
Ich habe einen Alltagsstuhl, genau.
Wenn du auf dem Rollstuhl unterwegs bist, wie kommst du durch Husum? Ist das einfach? Wie kommst du in Cafés rein? Wie kommst du aufs Bahngleis hoch? Wie sieht's da aus?
Ja, so Bahngleis, Bahn ist natürlich immer so eine Sache, wenn der Fahrstuhl mal geht. Ja, das ist ja immer beim Bahnhof in Husum, mal geht er, mal geht er nicht. Das ist wie so Lotto spielen.
Ja, wenn er nicht geht, ist scheiße.
Wenn es nicht geht, gibt es nur den Weg der Treppe. Etwa, gut. Mich braucht man nicht unbedingt hochtragen, weil das ist, glaube ich, nicht möglich. Da müsste man 5-6 starke Männer haben. Aber dann müsste man einfach die Leute hochtragen. Das ist dann auch sehr kompliziert, finde ich. Aber gleichzeitig ist es interessant. Also überhaupt Husum, auch in der Altstadt ist natürlich immer alles schwer. Für den Rollstein durch das alte historische Pflaster, was wir haben, in der Wolzenstraße, am Markt, am Hafen, ist natürlich nicht optimal für Rollstuhlfahrer. Also sprich auch die Kannsteine, um auf dem Fußgängerweg auf die Straße zu kommen, weil die Fugen zu groß sind, weil ein Aktivrollstuhl oder ein Rollstuhl einfach die Räder in die Fugen passen fast. Und dann ist das schon sehr schwer als Rollstuhlfahrer, wo man dann hier und da dann doch schon Hilfe braucht in Husum.
Was muss da passieren? Also ich meine, man kann ja nur nicht die Straßen aufreißen in der Altstadt.
Nein, also ich finde, da hat ja schon ein bisschen Charakter. Also man muss jetzt nicht die Straßen jetzt alle modernisieren oder alles teeren oder zuteeren, das will man oder soll man auch nicht. Das würde den Charakter von Husum auch ein bisschen zerstören. Aber vielleicht sollte man 1-2 Seiten vielleicht besser pflastern oder vielleicht auch doch mal eine Seite, ich sag mal Fahrradweg und, also am Markt gibt es auch keinen Fahrradweg, da wird ja auch kreuz und quer gefahren, das sage ich mal als Busfahrer. Die fahren teilweise auf mich drauf zu.
Stimmt.
Wo ich dann einfach nur noch anhalte, ja, wo soll ich jetzt mit meinem Bus hin?
Ja.
Und die dann rummeckern, weil ich jetzt auf die zugefahren bin, obwohl ich vorher angehalten habe. Also das gibt
immer vor allen Dingen fahren sie dann ja auch in die Einbahnstraße.
Genau, wohlgemerkt. Wobei das in Husum geduldet wird. Also in Husum, es gibt in Husum verschiedene Einbahnstraßen. Ja. Da fahren die kreuz und quer, aber es wird auch geduldet von Husum, von der Stadt oder wie auch immer. Ist ja auch belebens- und umweltfreundlich natürlich. Ja. Also wer Fahrrad fährt, fährt Fahrrad. Da habe ich überhaupt nichts gegen.
Ich hatte gerade in meinem Podcast mit Uwe Schmitz, unserem Bürgermeister, das Thema Barrierefreiheit am Dockhoch.
Okay.
Wie empfindest du das? Kommst du da gut hin?
Na gut, gut hin, es fährt kein Bus hin. Das wäre vielleicht mal eine Möglichkeit, wenn irgendwann das Hotel wegkommt, was da noch steht.
Ja.
Und man den Parkplatz mal modernisieren würde. Geschweige denn, da gibt es ja verschiedene Projekte, die da jetzt wohl angeschoben werden sollen.
Wird Zeit.
Also dann würde ich sagen, vielleicht 1-2 aus der Busfahrersicht, vielleicht 1-2 Haltestellen Richtung Dockhof, dass man als Rollstuhlfahrer oder auch als Touri
zumindest hinlaufen
zum Strand kommt,
zum Beispiel, aber zurückfahren als
Beispiel. Genau, zum Beispiel, weil es doch ein paar Meter sind bis zum Dockhof raus, wenn man am Markt ist und man will jetzt mal zum Dockhof
eben
rollern oder laufen.
Das Argument von Herrn Schmitz ist häufig, gerade was die Buslinie auch angeht, keine Frequenz. Da will keiner, da fährt dann kaum einer hin. Wie siehst du das als Busfahrer?
Was ich sag mal das ganze Jahr nicht, aber ich sag mal in den Sommermonaten oder in den Ferienzeiten sollte man das vielleicht schon mal anbieten. Also weil da werde ich auch von vielen, ich sag mal Urlaubern auch gefragt als Busfahrer, wo der nächste Bus zum Dockhof rausfährt am Zopp, wo ich dann sagen muss, ja, da gibt es leider nur die Variante, zum Bahnhof zurückzulaufen und sich ins Taxi zu setzen, weil wir fahren da nicht raus.
Und wir beide als ehemalige Taxifahrer wissen, was eine Tour vom Bahnhof zum Dock hoch kostet.
Das kann mal schnell 10, 15 Euro werden, ja.
Ja. Und bei der Verkehrssituation ja, hier genau. Bist du bei 30.
Genau.
Ja, mega. Vielen Dank für deinen Einblick in dein Leben, in deine Karriere. Und jetzt meine letzte Frage im Podcast, ist immer die gleiche, lautet, mit wem, denn ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken, mit wem würdest du gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest?
Na, da gibt es wahrscheinlich ein, zwei mehr Leuten, also nicht, da kann ich nicht nur eine Person sagen.
Dann hau raus.
Also Idole oder mit denen ich mal Kaffee trinken würde, oder wahrscheinlich trinkt er gar keinen Kaffee oder Tee. Würde wahrscheinlich eher einen Whisky trinken oder so. Wäre Phil Taylor zum Beispiel.
Der weltbekannteste Dartspieler. Kleiner, kräftiger.
Genau, der trinkt wahrscheinlich eher ein Bierchen oder ein Guinness.
Ja, ist okay.
Aber den oder eben halt meine Mentoren, wo auch ein, zwei schon verstorben sind, wenn man die zurückholen könnte, wo so ein kleines Kaffeekränzchen zusammen geben würde.
Was würdest du Phil Taylor fragen?
Gar nicht mal ums Daten eigentlich so, sondern einfach nur, was er jetzt macht. Wenn, wo der Dart-Zirkus ist ja jetzt relativ wenig. Natürlich spielt er immer noch Dart und wird immer noch eingeladen und verdient wahrscheinlich jetzt auch noch mehr Geld als vorher, weil er wird dann eingeladen nach Japan, um neuen Dart-Automaten zu präsentieren. Und verdient dann natürlich eine Menge Geld, wobei er dann mit seinem Verkauf der Darts und Trikots noch Geld verdient. Aber was er jetzt so mit seiner Zeit macht, würde ich ihm fragen. Und
dann muss ich da noch kurz reingehen. Verdient man als Para-Dart-Spieler Geld?
Ja, aber ich sag mal geringfügig noch.
Was heißt geringfügig? Für also, Fußballer ist was geringfügig.
Gut, wenn du Weltmeister wirst, jetzt im September, wenn wir nach Schottland werden, Weltmeister wirst, da sind, glaube ich, für den Weltmeistertitel im Einzel, da will ich jetzt nichts Falsches sagen, irgendwas bei 10.000, 12.000 Euro.
Du, ist ein nettes Zubrot.
Das ist ein nettes Zubrot.
Aber du bist halt Weltmeister.
Aber wenn du Weltmeister der PDC wirst, dann wirst du gleich mal Millionär oder geschweige denn annähernd an die Millionen.
Ja.
Also da gibt es noch einen großen Unterschied. Also das ist dann auch immer so, wo es beim Paradart auch weltweite Turniere gibt, wo ich immer noch auf der Suche bin nach Sponsoren zum Beispiel, ne? Die mich vielleicht unterstützen wollen.
Ja.
Genau.
Schönes Schlusswort. Dann sage ich vielen Dank für deine Zeit. Das war Tores Tea Time mit Björn Köhn. Vielen Dank.